Mensch Markus, du bist ja, wir kommen jetzt gerade richtig rein, gleich stürzen wir einfach rein, oder? Was sagst du?
Genau, das ist in Ordnung für mich.
So wie du immer, und da muss ich ja gleich mal sagen, nachdem ich erstmal herzlich willkommen, Markus.
Grüß dich.
So, also wer sich jetzt fragt von den Hörerinnen und Hörern, wer ist denn Markus? Markus Weinberg. Und es gibt so einen schönen Satz von dir, Markus, den hast du beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, auch gesagt, der dich eigentlich ganz gut beschreibt. Du bist da irgendwie reingeraten. Und das umschreibt es ja eigentlich, weil du bist aus meiner Sicht ein Tausendsasser. Ja, also du bist Videojournalist, du machst Dokumentarfilme, du bist fest mit der Fahrradszene, vor allen Dingen in Sachsen sehr stark verwurzelt. Du bist quasi die ordnende Hand hinter Jonas Deichmann, kann man das so sagen?
Ich würde seinen Vater oben anstellen, aber in diesem Projekt kann man das schon ein bisschen so sagen.
Gut. Also der zweite Vater von Jonas Deichmann. Und du machst das Dirty Gravel. Das ist eine Gravel-Serie, die mittlerweile auch deutschlandweit so ein paar einzelne Sachen hat. Und was machst du eigentlich noch alles? Stell dich doch mal vor.
Was mache ich noch alles? Wir organisieren halbwegs viele Radrennen aktuell. Was heißt viele? Das ist ja immer subjektive Sicht. Also wir organisieren den Dresden Mountainbike Marathon noch. Der ist jetzt im achten Jahr. Wir organisieren eine Mountainbike-Rundfahrt im Erzgebirge, die Treibjagd im Dunkelwald. Wir haben das Enduro-Rennen, ein zweitägiges Enduro-Rennen auf dem Rabenberg, auf dem Trailcenter Rabenberg, Entschuldigung. Genau, und im Herbst, im Winter, im Dezember machen wir dieses Jahr zum ersten Mal ein Bundesliga-Rennen Cyclocross. Genau, das, also die Rennveranstaltungen sind fast immer in Kooperation mit Vereinen, vor allem mit meinem Heimatverein im Dresdner Sportclub. Und ja, das beschreibt es auch ein bisschen, wie ich dazugekommen bin, durch das Vereinswesen.
Also du bist von Anfang an so Fahrrad und dann Verein.
Ja, also groß geworden bin ich in einer Bergsteigerfamilie. Eigentlich ist das Klettern für mich meine erste Sportart gewesen. Das Felsklettern in der Sächsischen Schweiz mit meinen Eltern in den 80er Jahren. Die sind ja, Mitte Ende 87 in die Sächsische Schweiz rausgezogen von Dresden. Und seitdem waren eigentlich die Felsen und der Sandstein mein Zuhause. Und ich sage dann immer ganz, ganz salopp, auch mein Vater, das war euer Hobby.
Ja.
Und irgendwann wird man Flücke und dann sucht man sich ein eigenes und dann bin ich beim Fahrradfahren hängen geblieben. Und genau, aber das hat so ein bisschen so dieses Freigeistige, dieses Rauswollen, Wind um die Nase, draußen schlafen, also in Sachsen heißt das ja Bofen, ja, genau. Oder einen Felsvorsprung schlafen. Das ist ja gar nicht so weit weg von Bikepacking, ja. Ich ziehe meinen Schlafsack raus und hau mich in irgendeinen Holzverschlag in eine Bushaltestelle oder baue irgendwo versteckt mein Zelt auf. Also es ist gar nicht so weit voneinander entfernt.
Wir haben ja, und das vielleicht auch zur Erläuterung, warum wir miteinander sprechen, wir haben uns in Kirgisistan getroffen. Du bist mit dem Philipp zusammen als Pair auch gefahren, und zwar wunderbarst. Du hast ja auch darum gebeten, dass Tobias und ich dich vorlassen, ne, damit ihr ihr seid Drittplatzierter geworden in der Pair-Kategorie. Dazu nochmal Glückwunsch an dieser Stelle. Und dann haben wir uns wir haben uns ja zwischendurch mal gesehen, und dann haben wir uns vor allen Dingen auf der Rückfahrt haben wir uns unterhalten und dabei festgestellt, dass wir ja beide so ein bisschen aus der ähnlichen Ecke, ein paar Leute kannten wir auch beide so, und dieses Sächsische Schweiz, das verbindet. Also ich habe hier noch meine Wanderkarte von der Sächsischen Schweiz, weil ich dann auch da eigentlich alles abgewandert bin. Wir sind ja immer zum An- und Abzelten gefahren. Weißt du, 1. Mai anzelten und irgendwann im Oktober abzelten, unten in Schmilkern noch an den Zeltplatz, der weggespült wurde von einem der Hochwasser. Die gibt's
ja. Ja, im Körnitztal unten.
Ach nee, direkt unten an der Elbe. Direkt unten an der Elbe. Körnischtal war dann, da sind dann alle wieder hin, als der Zeltplatz weg war. So. Aber sagen wir so, der war aber auch rotten. Also das war, da wurde ja nichts gemacht. Aber es war jetzt zu DDR-Zeiten prima. Und von daher. Genau, was du auch noch machst, ist ja. Oder andersrum, wir fangen andersrum an, und als wir auf dem Weg zum Flughafen in Bishkek waren, da hattest du gesagt, ja, ich bin jetzt eigentlich nur kurz zu Hause, weil es geht dann schon wieder weiter nach Mexiko. wo du Jonas getroffen hast und auf seinen letzten Triathlon-Metern sozusagen begleitet hast. Erzähl doch mal davon, weil du bist quasi, bist du eigentlich überhaupt zu Hause mal so?
Also ich habe ja eine Tochter, ja, und
weiß sie das?
Wir haben eine 50-50-Regelung und jetzt kann man schon ungefähr abrechnen, wie oft ich zu Hause bin, nämlich ungefähr 50% des Jahres, weil ich nehme das schon ernst, auch für mein Kind da zu sein und verbringe auch schöne Zeit miteinander und sie macht auch vielen Scheiß auch mit, da bin ich sehr stolz drauf. Die ist jetzt 9 und ja, klar, Reibung gibt's immer mal, man muss mal tauschen die Zeiten, dann ist man halt mal 10 Tage unterwegs, dann muss man mal Betreuungszeiten tauschen. Also das kennt wahrscheinlich jeder, der dann irgendwie patchwork-mäßig lebt. Aber das kriegt man schon alles hin und ich gebe mir da auch Mühe und ich muss mir natürlich auch ab und zu mal was anhören. Aber im Großen und Ganzen funktioniert's aktuell. Genau, also wir sind dann mit dem Jonas, war das so, dass wir, ich habe den Jonas in Berlin auf der Kollektiv-Bike-Messe kennengelernt. Ne, stimmt überhaupt nicht, das Jahr vorher auf der Eurobike habe ich ihn kennengelernt. Ah, okay. Durch einen gemeinsamen Partner, nämlich Ortlieb, wenn ich das hier mal so schleichwerbungmäßig benennen darf. Und da hat ein gemeinsamer Freund, hat uns vorgestellt, und der meinte so auf der Eurobike, auf der Messe, sagte, ey, da hinten hier, kennst du den? Ich sag, ne, wer ist denn das? Ja, das ist der Jonas, der hat noch nie gehört. Das war 2019. Ja. Und dann sind wir uns eine Viertelstunde später zufällig in irgendeiner dieser Gänge im Gewusel über den Weg gelaufen. Da habe ich gesagt, ey, übrigens hier, der Andreas, der meinte gerade, wir sollen mal quatschen miteinander. Und da hatte der Jonas 5 Minuten später einen Vortrag auf der Eurobike-Bühne. Ich hatte den Vortrag nach Jonas auf der Eurobike-Bühne über den Transost-Film. Ja, dann sagte Jonas, ja, ich fahre morgen zu meinem Rekord Cape to Cape. Morgen geht das los. Also von Nordnorwegen nach Südafrika, lass uns Verbindung bleiben. Ich meine, der Jonas hat einen Weltrekord aufgestellt. Ja? Und trotzdem hat er sich alle paar Tage bei mir gemeldet. Ey, Markus, cool, hier, los, lass uns doch das nächste Projekt machen. Also er war sofort Feuer und Flamme von den paar Minuten, die wir uns da gesprochen hatten.
Da ist er doch mit einem Kumpel am Anfang gefahren. Die haben sich doch dann in Russland, musste der doch verletzt aufgeben oder irgendwo. Ne?
Nee, der Philipp ist bis Afrika mit. Der ist dann in Ägypten ausgestiegen.
Ja, ja, genau. Okay. Genau, der war auch Fotograf, ne, quasi.
Richtig, genau, der war Fotograf, der Philipp, und der hat da so eine super Leistung gebracht. Naja. Also bis dahin, da braucht sich da gar nicht ärgern oder schämen oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach so, ich sag immer, bei der Tour de France kommen auch nicht alle durch und das sind trotzdem Top-Rennfahrer, ja. Also deswegen, also Hut ab da, was der Philipp da auch geschafft hat und selbst... Weil der Jonas ist nämlich schon ein sehr fokussierter Mensch, das musste ich halt auch feststellen. Und wir haben uns dann verabredet, das nächste Projekt zusammen zu machen. Das heißt, den Triathlon um die Welt. Und ich mache seit 2011 als Videojournalist tätig, erst als Redakteur vor allem fürs MDR-Fernsehen, dann später für eine Tageszeitung, die ein Online-Portal aufgemacht hat, da habe ich dann crossmedial gearbeitet, also Foto, Video, Text. Bin viel auf rechten Demonstrationen unterwegs gewesen, weil ich habe ursprünglich Politikwissenschaft
als
studiert.
Als Reporter,
genau. Danke.
Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
Genau. Ich liege ganz im Zeitgeist.
Ja, in Sachsen sowieso, ja.
Oh Gott. Kleiner Spoiler, genau. Nee, ganz genau, tatsächlich als Journalist hab das und dann diese ganze Videoberichterstattung sozusagen noch verbessert, konnte das Handwerk noch mal lernen, wenn ich das mal so sagen darf. Und habe dann angefangen, längere Filme zu drehen und mir auch Projekte zu suchen und bin dann überall die Arbeit als Journalist damals bei der Flüchtlingskrise so hängen geblieben, habe da einen ganz interessanten Akteur kennengelernt, der mit einer Idee kam, er will ein Schiff kaufen und ins Mittelmeer bringen, um Menschen vom Ertrinken zu retten. Und das war damals ja noch nicht gang und gäbe. Ich glaube, da war das allererste Schiff aus Regensburg, ich glaube die Sea Eye, das waren die ersten, die damals Menschen im Mittelmeer gerettet hatten. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, hoffentlich fühlt sich jetzt keiner auf den Schlips getreten. Aber und da habe ich gedacht, das ist doch eine Geschichte, das möchte ich begleiten. Das ist so, dann hatte ich erste Zeitungsartikel dazu geschrieben und war eigentlich vom Anfang an mit der Kamera dabei. Und da ist mein erster wirklicher Langfilm rausgekommen, der auch ins Kino gekommen ist. Hab mir eine Produktionsfirma gesucht von meinen Freunden, Ravia Film aus Dresden, und haben diesen Film dann auf Festivals gebracht, in die Kinos gebracht in Deutschland. Und dann ist ein Jahr später der nächste Kinofilm entstanden, Heading East, Abenteuer Transost, dieses Bikepacking-Rennen von
Bayreuth bis ins Schwarze
Meer. Genau. Ja, dann der nächste, dann sind kleinere Projekte gewesen, dann das Kirgisistan-Projekt, was wir quasi gemeinsam bestritten haben.
Und da muss ich mal kurz einhaken. Dieses kleine Projekt Kirgisistan, was ich ja schon, also ich hatte Philipp, war ja schon eher dort, Tobias und ich sind angekommen, dann haben wir ja Philipp getroffen, waren ja in der gleichen Herberge und sagte, ja, der Markus kommt noch so. Und so, ja, also hat sich jetzt erstmal ein Fahrrad besorgt, irgendwie, das heißt, vielleicht übertreibe ich sogar gar nicht, wenn ich sage, du hast es 2 Tage vorher irgendwie organisiert, dann bist du da reingerauscht, hattest vorher aber noch eine Veranstaltung, deswegen konntest du nur einen Tag vorher anreisen, bist aus dem Flugzeug quasi in die Badelatschen gefallen und sofort auf einen 4.500 Meter Berg hochgekraxelt zur Akklimatisierung. Mit dem Versprechen, du bist am nächsten Morgen, wenn nämlich das Einschreiben ist fürs Rennen und dann der Transfer dann weiter zum Start, bist du pünktlich da. Und dann habe ich Philipp noch gesehen, wie er sehr nervös wurde und dann schon so ein bisschen zweifelte. So, wo ist der denn? Ja, er hat geschrieben, also er ist oben, er hatte irgendwie Kopfschmerzen. Also es war wohl schon anstrengend, aber er will jetzt demnächst runterkommen. Und das war so irgendwie um 11 oder so, um 12.30 Uhr war Einschreiben. Ich weiß es nicht genau. Du warst noch nicht da und kam es dann so rein, hallo, in einer Seelenruhe. Ich muss ja noch das Fahrrad aufbauen. So. Und also das finde ich immer bewundernswert. So, das war meine erste Begegnung mit dir, wo ich mir dachte, okay.
Aber du hast es eigentlich schon ganz gut beschrieben. In dem Moment ruhig, tatsächlich, ich habe so ein Gen, ich will das gar nicht bewerten. Das heißt, wenn alle anderen nervös werden, werde ich ruhig. Und wenn alle ruhig werden, werde ich nervös. Das heißt, ich bin tatsächlich für meine Umgebung auch durchaus manchmal anstrengend. Ja, genau, weil da würden dann jetzt viele zustimmen.
If you agree.
So. Nee, genau so war es. Hast das genau richtig beschrieben und habe mich da ein bisschen überschätzt mit der Akklimatisierung. War aber eine schöne Erfahrung, hat alles geklappt. Ich habe die ersten Tage mit einem mega Muskelkater zu kämpfen gehabt.
Das glaube ich, ja.
Und ja, bin dann tatsächlich ein bisschen die halbe Nacht dort diesen Berg wieder abgestiegen, weil auf 4.600 Metern Höhe hat mich die Höhenkrankheit quasi ergriffen, es fing an zu schneien und ich bin da irgendwie mit meinen Turnschuhchen dann irgendwie auf diesen nassen Stein da wieder den Berg runtergerutscht, dann kam ich da mitten in der Nacht unten wieder an, war alles nicht so geplant, ja, und hatte halt wirklich so eine Höhenkrankheit, so mit Bauchschmerzen, Brechen, Kopfschmerzen, Schwindel vor allem, ich bin da wirklich nur noch geschlichen darunter und da ist selbst das Wasser nicht mehr drin geblieben und das war dann tatsächlich schon so ein bisschen, sagte, heuiui, so eine Höhenkrankheit hatte ich auch noch nie.
Ja.
Und bin halt also nicht am Abend, wie versprochen, wieder zurück nach Bischkek geradelt, sondern erst am nächsten Tag Gott sei Dank war noch jemand in der Rezeption des kleinen Hotels am Fuße des Berges und bin dann am nächsten Morgen dann nach einem längeren Ausschlafen mit einem super Muskelkater zu euch dann gekommen.
Aber gut, das ist auch eine Art Renngewicht, sich anzueignen, ne? Du gehst mit 5 Kilo mehr hoch und kommst dann halt entsprechend weniger runter.
Aktuell sind es 8 Kilo, ja. Winter ist ja gerade.
Aber du bist ja auch sehr aktiv gewesen im Winter, ne? Also, was ich schon sagte, du warst ja dann mit Jonas da unterwegs und dann konntest du gut mitjoggen eigentlich. Bist du Läufer so ein bisschen oder?
Wie gesagt, die Bergsteigergeschichte so ein bisschen auslief, bin ich dann hier in der Gegend als Jugendlicher, bis ich 18 war, die ganzen so Bezirks- und Kreisranglistenläufe mitgelaufen. Es war okay, aber da hatte ich jetzt keine Ambitionen. Bin halt, wie gesagt, parallel dann immer mehr zum Radsport gekommen und bin dann bei so einer Bundesligamannschaft hier in Dresden gewesen, so also Rennrad-Bundesliga. Läufer in dem klassischen Sinne. Würde ich mich nicht bezeichnen. Und ich bin auch in Mexiko nicht viel mitgelaufen. Da, ganz ehrlich, ich glaube, 20 Kilometer war den, zweimal 20 Kilometer war so meine Leistung.
Ich beurteile das nach den Bildern, die du gepostet hast. Und da bist du alles mitgelaufen.
Die wenigen Tage, die ich da war, habe ich quasi, meinst du, gut dargestellt?
Ja, hast du super gemacht. Und dann warst du, dann dachte ich mir so, okay, gut. Und dann warst du auf einmal in Kenia, Tansania unterwegs. Was hast du denn da gemacht?
Wir hatten erst vor ein paar Tagen wieder gewitzelt. Wir haben in Dresden meine Trainingsgruppe in Dresden sind zum Teil ehemalige Rennfahrer, aber auch wir einfach Freunde aus dem Verein, aus der Stadt, Mountainbiker. Und wir treffen uns, das sind alles quasi Unternehmer, Ärzte, Selbstständige. Und wir treffen uns Mittwochvormittag immer, wenn alle arbeiten müssen, haben sich so alle in ihren Terminkalendern freigehalten. Und ich muss dazu sagen, am seltensten da von allen. Ja. Aber Mittwochvormittags ist unser Trainingstag und dann Samstag und Sonntag. Und einmal im Jahr machen die eine Tour, ein Abenteuerrennen. Und wir sind 2016 schon mal in Kenia gewesen, sind da die Mount Kenya Epic gefahren, also ein Mountainbike-Etappenrennen. Und jetzt war es halt so, dass eigentlich der 50. Geburtstag von einem unserer Freunde anstand. Und hier wegen Corona ging der ursprüngliche Plan vor Ort nicht. Und da hat er gesagt, komm, lass uns einfach eine Woche Mountainbike in Kenia fahren und den Mount Kenya besteigen. Mhm. Und da hatte ich ja meine Kirgistan-Erfahrung, ja, mit der Höhenkrankheit. Und schwuppdiwupp hat es mich jetzt wieder mit der Höhenkrankheit erwischt gehabt. Aber da wir ja unsere Ärzte dabei hatten, haben die mich fit gedopt, damit ich die 5000 überlebe.
Genau. Ah, also, ich habe dich nur mit dem Fahrrad da rumkurschen und sehen und habe noch gedacht, was macht denn der jetzt schon wieder dort? So schnell kann man gar nicht gucken.
Das war tatsächlich Urlaub. Eine Woche Mountainbike fahren und den Mount Kenya besteigen. Und das muss sagen, das war mal wirklich, wirklich schön, weil das einfach so mal wirklich in einem Freundeskreis war. Und das habe ich lange nicht gemacht, muss ich sagen, weil ich habe die Sachen immer miteinander verknüpft, zur Arbeit, Hobby, Beruf, irgendwie alles irgendwie oder Leidenschaft verknüpft. Und das Kenia war dann schon fast mal wieder so eine Ausnahme, wo man so mal ein bisschen runterkommt, wo man halt jetzt keinen Plan hat, wo man sich einfach mal an die Gruppe hängt und sagt, hey Leute, es soll Spaß machen.
Jetzt werden vielleicht einige mit der Stirn runzeln und sagen, ja gut, aber was war denn jetzt zum Beispiel Kirgisistan? Das war ja so ein Dokumentationsprojekt, ne? Du hast, also vielleicht erzähl mal dazu, also da kommt ja auch hoffentlich bald ein Filmchen zu raus. Sag da nochmal kurz was zu mit dem Philipp zusammen.
Also hat dir Kirgisistan Spaß gemacht, Martin?
Ja, jetzt mittlerweile. Also ich ertappe mich dabei schon wieder so zu gucken, wann ich eine Lücke in meinem Lebenslauf mal machen könnte wieder. Aber
also ich muss sagen, Kirgisistan war tatsächlich für mich dann auch doch prägender als gedacht, weil ich habe noch nie so lang am Stück gelitten. Das waren halt, wir haben 11 Tage, 17 Stunden gebraucht für die 1850 Kilometer und 34.000 Höhenmeter, die
zurück waren. Das verdrängt.
Zum Schluss. Und daher hat der Kirgisistan für mich dann zum Schluss doch nachhaltigere Wirkung als gedacht. Und es war halt so, dass ich in Dresden den Philipp kennengelernt habe über das Gravelfahren. Und der Philipp, der hatte mit jungen Jahren Krebs, war eigentlich Musiker, Kulturmensch, hatte mit Sport nichts am Hut und hat dann irgendwie seiner Chemotherapie irgendwann gesagt, ey, so geht's nicht weiter, ich muss was ändern in meinem Leben. Und hat halt gesagt, ich ändere meine Ernährung, ich ändere mein ganzes Leben und ist dann durch den Radsport zurück ins Leben gefunden, so kann man sagen. Das ist so die Grundgeschichte. Hat dann gesagt, ich will eine Weltreise machen, hat ein kleines Projekt gegründet, Pedal Kills Cancer, ist so sein Instagram.
Gibt es einen Podcast auch mit ihm dazu, verlinke ich.
Ah ja, cool. Mit dir, oder?
Ja.
Ja, schön, schön, wunderbar, genau. Und da ist der Philipp auf Weltreise gegangen, hat dann wieder Pech gehabt, ist in dem wirklich super freundlichen Iran, ich bin selber mit meiner Tochter einen Monat durch den Iran gereist und nur freundschaftliche Begegnungen gehabt und der Philipp hatte wirklich Pech, ist überfallen worden, ist so zusammengeschlagen worden, dass er operiert werden muss, im Krankenhaus gelandet ist. Dann hat sich das halbe Land beim Philipp entschuldigt und sagt, das ist nicht der wahre Iran und so weiter und so fort. Da hat er quasi sein Instagram ist durchgedreht, sage ich mal, und eine Welle der Hilfsbereitschaft vor Ort. Er musste seine Reise abbrechen und dann nach Deutschland zurück. Und die Geschichte hatte ich halt mitbekommen. Und dann hat Philipp gesagt, er will unbedingt das Silk Road Mountain Race fahren.
Er war ja da auf dem Weg zum Silk Road, ne?
Stimmt, ganz genau. Genau, und konnte das dann nicht fahren. Dann wollte er das Jahr drauf fahren, dann war Corona, da war es abgesagt. Und dann habe ich gesagt, ey Philipp, wir machen das jetzt zusammen. Das ist dein größter Traum. Du bist quasi, das ist ja noch Teil deiner Genesung, ja, von deiner Krebserkrankung. Und du hattest vorher mit Sport nichts am Hut. Du bist noch nie in deinem Leben in Rennen gefahren. Ich finde das super interessant, als Geschichte zu erzählen. Der Philipp ist auch sehr reflektiert, muss man sagen. Er geht mit der Erkrankung auch sehr reflektiert um. Ja. Und das ist wirklich ein tolles Projekt. Und der Film tatsächlich morgen, also wenn das wahrscheinlich der Podcast rauskommt, ist das schon wieder Vergangenheit? Also,
nee, der kommt pünktlichst heute noch, kommt er raus. Freitag, 25. März. Ja, ich habe heute frei. Was meinst du, was ich heute mache?
Na super. Also der Film wird natürlich nicht morgen im Sneak Preview auf der Kollektivmesse um 12 gezeigt.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Also die offizielle Premiere ist am 7. Mai beim Bike24 Saison Opening in Dresden. Mhm. Das ist quasi von dem Online-Händler das jährliche Auftakt-Event. Hier, die kommen ja aus Dresden. Mhm. Und da ist die Premiere dieses Filmes am 7. Mai. Ein Tag vor der Premiere vom Jonas Deichmann-Film. Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, das sind zwei Projekte, wo ich über 2 Jahre für gearbeitet habe. Und dann sind die innerhalb von 2 Tagen die Premieren. Ich habe es mir nicht ausgesucht.
Ja, würde gerade sagen, Augen auf bei der Berufswahl, aber.
Also es wird ein sehr, sehr feuchtfröhliches Wochenende, sage ich dir.
Ja, ist doch cool. Du darfst nur nicht durcheinander hauen, ne?
Also meinst du, diese Musiker? Wie so ein Musiker. Hallo Köln.
Hallo Dessau.
Ach, ich bin doch in München.
Ja, genau, das nicht. Aber das wird ja klasse dann. Das ist schon. Und wie, sag mal, wie schnell kann man dann den Film, du sagst gerade Bike24, es ist 7. Mai, am 8. Mai der Jonas Deichmann-Film zum Triathlon, ne, um die Welt. Genau. Wie schnell kann man das dann als normaler Mensch sehen? Ist das dann online und sofort sichtbar oder?
Das, also bei dem Kirgisistan-Film, über den wir gerade gesprochen hatten, der morgen im Sneak Preview laufen wird.
Nicht im Sneak Preview.
Nicht im Sneak, ach, nein. Um Gottes Willen, der ist ja ganz auf geheim.
Gar keinen
genau. Fall. Genau. Wir wollen mal, ich möchte mal so ein bisschen die Reaktion testen, weil ich verrate das jetzt mal vorab, kleine Top Secret. Mir ist am allerersten Tag des Kirgisistan-Rennens meine gute Filmkamera runtergefallen, kaputt natürlich. Mhm. Und dann stand ich ein bisschen da, ich habe gesagt, okay, ich habe hier einen Film, ich habe Partner, ich habe Sponsoren, ich habe Leute versprochen, einen Film zu machen. Und dann hatte ich noch ein Handy, eine GoPro und eine Drohne am Fahrrad und dachte, das muss jetzt ausreichen, einen Film zu machen. Das heißt, ich habe meinen ersten Handy-GoPro-Film gedreht. Der ist jetzt 40 Minuten geworden. Ich denke, der erzählt trotzdem die Geschichte ganz gut mit. Ich hoffe, dass das Publikum die Bildqualität verzeiht. Und ich hoffe, Authentizität schlägt hoffentlich Qualität in Form von Videoauflösung. Ich glaube, es ist trotzdem ganz gut geworden, weil die Drohne hat ja trotzdem schöne Bilder gemacht. Mhm. Auch die GoPro macht ja sehr, sehr gute Bilder. Aber es ist tatsächlich auch viel mit dem Handy entstanden. Mhm. Und Not macht erfinderisch, wie man so schön sagt. Und das ist das Besondere bei dem Kirgisistan-Film. Und
ist eine Road-Movie-Dokumentation geworden.
Ganz genau. 40 Minuten mit Philipp seiner Geschichte drin. Ich glaube, die ist sehr spannend für jeden, der so ein bisschen reflektiert sich mit Krebserkrankungen auseinandersetzen möchte und was man von der Erkenntnis fürs eigene Leben daraus gewinnen kann. Mhm. So, das ist jetzt mal der Spoiler zu diesem 40-Minuten-Film. Mhm. Und der Film wird dann im Anschluss über So geht's 60 herauskommen. Wahrscheinlich auf dem Online-Portal von So geht's 60, der Kampagne auf Facebook, weil ich habe da ein Stipendium für bekommen für den Film. Das heißt Kultur Digital. Und da ging es darum, Filmemacher, Kreative während der Corona-Krise zu unterstützen. Da konnte man sich bewerben. Ich habe mich dafür beworben. Mhm. Und die haben gesagt, das fanden die eine schöne Idee. Mhm. Und dann wird nach der Premiere bei Bike24 der Film über So geht's 60 ausgespielt werden und dann frei zu sehen sein. Beim Jonas Deichmann-Film ist es aber anders. Mhm. Der kommt am 19. Mai offiziell in die Kinos deutschlandweit. Mhm. Also der findet eine richtige Kinoauswertung. Der hat ja auch eine ganz andere Länge. Also der Kirgisistan-Film ist 40 Minuten und der Jonas Deichmann-Film ist 105 Minuten. Und der ist viel, viel aufwendiger produziert. Mhm. Also da werden diese Road-Movie-Geschichte, so eine mein Kater und ich das gemeinsam gemacht haben, steckt beim Jonas Deichmann-Film fast ein 30-köpfiges Team dahinter. Ja. Das heißt, wenn man mal alle zusammenrechnet, dann haben wirklich 30 Leute an diesem Film gearbeitet. Alleine gestern haben wir zu fünft an dem Film gearbeitet. Also wir sind jetzt gerade in der, wie sagt man, in der Postproduktion. Mhm. Wir haben eine sehr, sehr schöne Auszeichnung bekommen. Der Film ist für das Dokumentarfilmfestival in München nominiert, das DocFest München. Und deswegen die große Gala-Premiere. Jetzt nehmt eure Kalender, ist am 9.5., am 9. Mai in München beim Dokumentarfilmfestival im Deutschen Theater. Es gibt 1000 Tickets, ja, schöner Riesenfestsaal. Sehr, sehr schöne Location. Das ist eine ganz große Ehrung für uns, weil es ist das größte Dokumentarfilmfestival Europas. Mhm. Rein von Besucherzahlen, ein A-Festival. Als Filmemacher ist das schon eine wirkliche Auszeichnung, da genommen zu werden. Und da dürfen wir den Jonas-Film präsentieren. Und ich hoffe, der begeistert auch euch, auch dich, Martin, genauso wie uns selbst. Mhm. Und dann haben wir eine kleine Premierentour. Das sind 6 Termine. Da kommen wir nach also München, Dresden, Berlin, Hamburg, Köln, Münster und Aachen. Mhm. Und bis zum 15. Mai. Und ab 19. Mai ist er dann ganz regulär in den
Kinos. Hamburg haben wir doch. Dann sagt da Bescheid, wenn du in Hamburg bist.
15. Mai.
Gut.
15. Mai sind wir in Hamburg. Der Jonas und ich sind auch mit vor Ort.
Gut.
Und ich denke, in Hamburg gibt es mehr als 5 Radfahrer, die paar Plätze vom Kinosaal kriegt man schon voll.
Ja, das ist hier Grebbel-Hochburg. Ja.
Meins brauche ich keine Angst haben, vor 5 Leuten sitzen zu müssen.
Nein. Also das ist glaube ich, das ist ja jetzt nicht einfach nur, hallo, ich bin Jonas und ich bin wie ein Bekloppter hier um die Welt gefahren, so, sondern das ist ja vor allen Dingen auch seine Art und das, was er so ein bisschen erzählt, ist ja durchaus interessant. Ne? So, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Auch nicht für morgen. Ne? Ich habe ja gesehen, Jonas ist ja auch auf der Kollektiv in Berlin.
Genau.
Die ist ja jetzt morgen, übermorgen, ne?
Ja, heute Abend. Das heißt,
ich
fahre direkt nach unserer Aufnahme hier.
Ah, okay.
Mein Vater ist schon da, genau. Wir packen dann quasi noch unsere 2 Busse und dann geht es mit unserem Messestand auf die Kollektiv.
Ah, okay, gut. Also wer dich mal kennenlernen möchte, ja, der findet dich dann jetzt die nächsten 2 Tage auf der Kollektiv in Berlin. Genau. Für mich ist das ist wie diese Cycling World in Düsseldorf, die Kollektiv, das kam auf einmal. Also ich habe natürlich über Instagram so das mitbekommen und dann dachte ich mir, gut, ist ja noch hin, ne? Und dann auf einmal jetzt, ich habe das völlig verpeilt, egal. aber ich wünsch euch natürlich viel Spaß. Und da ist er ja auch, ne? Und da spricht er, glaube ich, auch in dem Podcast mit Johanna, so wie ich das gelesen habe. Also
macht eine Ausfahrt bietet er mit an am Samstag. Mm. Ich glaube, von 9 bis 12 oder so ist eine gemeinsame Ausfahrt mit dem Jonas geplant worden.
Das fände ich ja cool, wenn er da einfach voll Stoff fährt. Einfach so ansatzlos, einfach rein drischt und weg ist er. Und das fände ich mega. Aber egal.
Ich glaube, der Jonas hat seit Dezember auch nicht so viel Sport gemacht, deswegen.
Okay, da würde er sich freuen.
Genau.
Aha. Sag mal, wir haben ja vorhin, hast du es ja schon angesprochen, die Transost. Ne?
Genau.
So, das ist ja eigentlich so ein bisschen mit, da steckst du ja mit drinne. Ne? Also,
ja.
Jetzt hatte ich gesehen, bevor diese Scheiße in der Ukraine losging, dass ihr ja eigentlich nach dieser Corona-Zeit sehr frohen Mutes wart, in diesem Jahr wieder eine Transost anzubieten. Vielleicht kannst du noch mal kurz was erzählen, wie kamt ihr auf die Idee Transost, was ist das und was passiert jetzt nicht?
Genau, also die Transost ist erstmal eine Idee gewesen von Freunden von mir aus Sebnitz, aus der Sächsischen Schweiz. Ich bin in Sebnitz zur Schule, also aufs Gymnasium gegangen und ich sag mal, eine Generation über mir und die waren alle so, weiß das, Mountainbiken, Ende der 80er, Anfang der, noch in die DDR schwappte und dann Anfang der 90er haben sich da alle, auch die Kletterer, sich sofort mit ersten Mountainbikes versorgt und hatten dann eine Route von der Sächsischen Schweiz auf die Schneekoppe im Riesengebirge und zurück. Und dann hat man, das haben die Transost genannt. Und das war dieselbe Zeit, als quasi der Andi Heckmeier die Transalp quasi erkundet hat. Und haben gesagt, ja, das ist so eine wenn das Transalp heißt, heißt das hier Transost. Und das war diese Runde aus der Sächsischen Schweiz, Schneekoppe und zurück. Und das haben die dann so ein bisschen köcheln lassen und dann irgendwie um die 2000 wurde das dann ein bisschen fester und 2003 haben die das als Firma gegründet und haben quasi das dann professionell als geführte Mountainbike-Reisen angeboten. Und haben dann dazu aber auch noch, das heißt Rocktrail, hatten dazu auch noch Kletterguides in der Sächsischen Schweiz, weil die auch genauso wie ich selber auch gerne klettern gingen und gerne Mountainbike fahren und hatten das dann so als Guiding-Firma Klettern und Mountainbike fahren. Ja, und dann, wie sich das halt so, ändern sich Prioritäten und dann haben irgendwann, das waren 4 Leute, die haben dann 2 nur noch Klettern gemacht, 2 nur noch Radfahren und dann hat einer von denen auch noch aufgehört und hat mich gefragt, ob ich quasi, da war ich mit meinem Studium fast zu Ende oder war zu Ende gerade und hatte gemeint, Markus, du bist doch ehemaliger Rennradprofi gewesen, du organisierst ja jetzt mittlerweile auch Fahrradrennen. Mhm. Wäre die Transost nicht was für dich? Das würde doch dein Portfolio erweitern. Mhm. Du müsstest das nicht übernehmen. Da habe ich lange nachgedacht. Wir hatten zu der Zeitpunkt, zum Zeitpunkt hatte ich schon mit dem Freund damals eine Firma gegründet, weil wir halt hier, also da war ich noch Student, haben gesagt, okay, wir wollen dieses ganze Fahrradthema professionalisieren, haben hier eine Messe organisiert in Dresden, haben erste Radrennen dann auch organisiert, Cross-Country-Rennen damals. Und da habe ich gesagt, ja, das passt eigentlich gut dazu, diese Mountainbike-Reisen. Und dann haben wir das übernommen, als Firma die Marke übernommen. Und da habe ich gesagt, naja, die Transost kann nicht nur eine Tour hier bei uns in der Region sein. Für mich, wenn Transost, es muss eine richtige Transost sein. Mhm. Und ich hatte immer, ich liebe Atlanten, ja. Ich weiß nicht, ob dir das geht, so ein Globus, ja. Und dann, oh, wo will ich noch mal hin? Und noch cool,
die Welt. Ich habe alte DDR-Landkarten noch, also so, obwohl, so Weltkarte, weißt du, so wo noch Grenzen drin sind und sowas. Und da gucke ich auch immer gerne.
Und dann hast du so die Topografie und da hast du ja in Europa zwei große Gebirgsgürtel, das sind die Alpen. Und dann siehst du einen ganz lang schmalen Gürtel, der geht quasi im Bayerischen Wald los, zieht sich übers Erzgebirge und geht dann runter über das Riesengebirge, die Beskiden, in die Waldkarpaten, die Karpaten runter nach Rumänien. Und dann macht es ja eigentlich wieder einen Westknick, ja, dann geht es wieder westlich und dann geht es durch Bulgarien wieder unten rum, das ist dann wie so ein S. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn die Transost, dann machen wir das richtig und zwar von Deutschland bis ans Schwarze Meer. Und ich hatte so diesen Til Schweiger-Idee, ja, wenn, dann muss man ans Meer, ja. Mhm. Du brauchst ein Ziel. Und wenn man in Drama irgendwie eine schöne Geschichte erzählen will, Menschen brauchen Ziele. So. Mhm. Und dann haben wir gedacht, dann lassen wir das Ganze am Schwarzen Meer enden. Und da ist dann die Transost entstanden. Und da haben wir, also die, so wie ich sie verstehe. Und da haben wir gesagt, okay, vom Fichtelgebirge Bayreuth aus, von Festspielhaus zu Festspielhaus nach Constanza in Rumänien, da ist auch ein schönes Theater, schönes Festspielhaus und wir tun das in Wochentouren aufteilen, fünf Etappen, also fünfmal eine Woche für quasi jetzt mal Mountainbike-Fahrer, touristische Touren, Wochentouren und wenn du jedes Jahr eine Woche mit uns Mountainbike fährst, bist du in fünf Wochen am Schwarzen Meer. Ja. Und wie es dann halt so ist, dann ging die Gravel-Bewegung los. Mhm. Dann mein Freund Björn Lannhardt hier aus Dresden, der ist auch bekannt durch die Prevé-Szene und auch durch das Transkontinentalrennen. Ja. Und der ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir dann aus der Transost eine Transost-Challenge gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, bis jetzt machen wir das als touristische Touren, lass uns das doch mal als Rennen machen. Und der Björn kam an, Markus, hier, das ist da eigentlich cool. Und dann haben wir...
Also Björn hat eigentlich nur einen halben Tag geplant, ne? Und daraus ist die Transost geworden.
Genau. Aktuell liegt der Rekord bei 14 Tagen, ja. Aber der Björn ist ja, muss man ehrlicherweise sagen, eher so Rennrad, ein bisschen Gravel und die Transost ist Mountainbike. Das muss man wirklich unterscheiden. Mhm. Und ich glaube, als der Björn mir das damals vorgeschlagen hat, hat er wahrscheinlich auch wirklich mehr Richtung Gravel gedacht, Richtung Rennrad-Gravel. Und es ist dann tatsächlich ein Gravel Mountainbike und für Leute, die sehr gut mit dem Gravelbike umgehen können, gedacht gewesen. Und die Tour war dann auch sehr anstrengend und erfordernd von der Abwechslung und des Profils. Und den Kinofilm kann man sich ja angucken. Kann man auf Vimeo streamen. Ich glaube, für 5 Euro kriegt man den. Heading East, Abenteuer Transost. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, in was von der Landschaft man unterwegs ist. Und wow, jetzt kommen wir zum aktuellen Thema, weil du das gemeint hast, Ukraine, der Scheiß. Und für mich war das jetzt halt so, ich bin seit vielen Jahren jetzt in der Ukraine unterwegs. Die Transost 4 sozusagen. Transost 4 ist bei uns die ukrainische Karpatentour. Und das geht dann von der Ostslowakei bis nach Rumänien oder von Lemberg nach Tschernowitz oder Lviv, wo jetzt quasi mehr als 300.000 Geflüchtete sind in der Stadt, bis nach Tschernivi runter, Tschernowitz. Das ist ehemalige Galizien da unten. Das heißt, hat auch eine sehr auf jeden Fall eine sehr europäische Tradition und Kultur auch. Und das merkt man auch aller Orten. Das sind traumhaft schöne Städte. Also vielleicht aus unserer, ich nenne es manchmal so die deutsche romantische Sicht, ja, wir sind ja sehr gut im Verklären, hier in Deutschland. Und ich erwische mich auch manchmal dabei, alles zu romantisch zu sehen. Ja. Aber das ist ja erstmal nicht schlecht, ja.
Positiv an die Dinge ranzugehen. Es ist romantisch schön, ja. Das habe ich auch gehört, ja.
Genau, und jetzt kam halt der Ukraine-Krieg und wir warten gerade eben die Trans-Ost-Challenge neu geplant mit neuen Partnern. Wir hatten überlegt, eine Lang- und eine Kurzstrecke zu machen. Und das Herzstück der Trans-Ost-Challenge ist ja tatsächlich der Abschnitt in der Ukraine. Und jetzt habe ich gesagt, ich habe jetzt 3 Jahre versucht, das Rennen am Leben zu halten. Erst 2 Jahre ging es durch Corona nicht und jetzt musste ich es absagen wegen dem Ukraine-Krieg. Und dann haben wir gesagt, am zweiten Tag des Krieges habe ich also meine Bekannten und Freunde in der Ukraine angeschrieben und gesagt, ey, können wir euch helfen, was für eine Scheiße und so weiter und so fort. Habe aber immer auch gesagt, ich war gerade eben auch in Russland, ich war gerade eben auch, habe eine sehr schöne Zeit mit Jonas Deichmann in der Ukraine und dann auch in Russland verbracht. Ja. Und das war so unglaublich, weißt du, weil das so ein gebrochenes Herz in Anführungsstrichen, also nicht in Anführungsstrichen, es ist ein gebrochenes Herz, wo man sagt, ey, wir sind vor einem halben Jahr noch durch diese Länder gefahren, das ist so unglaublich. Ohne Probleme, ja. Richtig. Und was heißt ohne Probleme? Die Grenzübertritte waren durch Corona schon schwierig, ja, aber es war, im Verhältnis. Ja. Richtig. Kurze Rede, langer Sinn. Das heißt, wir werden halt dieses Jahr, oder wir wissen gar nicht, ob überhaupt wieder die Trans-Ost-Challenge nicht stattfinden lassen können und dann halt auch die Mountainbike-Reisen. Also wir haben unseren Kunden quasi, die das als Wochentour geplant haben, haben wir schon abgesagt. Und habe ich tatsächlich erst vor 2 Tagen gemacht, weil ich war jetzt wirklich die letzten 3 Wochen voll im Ukraine-Hilfseinsatz.
Da kannst du ja gleich erzählen mal.
Genau, und haben jetzt erstmal unseren Kunden auch abgesagt, dass da keine Touren mehr stattfinden können in der Ukraine. Hab halt auch, wie gesagt, meine Partner angeschrieben. Und ein Beispiel, es gibt ein Mädel, die näht eigentlich wie Ortlieb, die näht so custom-made Bikepacking-Taschen. In der Ukraine Richtung in der Nähe zur Grenze nach Polen und verkauft die auch sehr viel in den europäischen Markt. Also aber alles handmade. Also Martin, wenn du ein neues Fahrrad kriegst und du willst das Design deiner Karte haben, schickst du rüber, näht sie dir, schickst es zurück.
Wie heißt sie denn? Ihre Firma?
Seven Pack und das ist die Ellen. Ich schicke dir dann, ich schicke dir den Link, das kannst du dann verlinken. Ja,
Seven Pack.
Und du kannst, genau, und die habe ich zum Beispiel angeschrieben und dann und sagt, kann ich dir helfen, können wir dir helfen? Und dann meinte sie so, nee, wir unterstützen jetzt die Miliz, wir bleiben hier und verteidigen unser Land. Und das ist wirklich für mich so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So. Ja. Das sind also Menschen, die du kennst, mit denen du in Kontakt stehst, die also alt oder jünger sind als du, ziehen in Krieg. Es ist so eine unvorstellbare, also für mich so eine unvorstellbare Geschichte. Und Helen Semschenko, könnt ihr mal gucken bei Instagram. Helen_Semschenko mit CH und K. Und genau. Und das war für mich dann auch so ein Schlüsselmoment, dass ich dachte, das kann doch alles nicht wahr sein. Und haben gedacht, und dann seitdem fährt unser Trans-Ost-Bus, also zwischen Dresden und der ukrainischen Grenze, fast jeden Tag hin und her, holt Geflüchtete ab. Ich war vor 10 Tagen in Lemberg, in Lviv, habe ich eine private Initiative begleitet, Hilfsgüter in ein Krankenhaus zu bringen. Also
da war ja auch Raketeneinschlag dann, ne? Du hast es ja.
Einen Tag später, genau. Dann kam das sehr nah. Und genau, und da habe ich dann auch wieder fürs Fernsehen berichtet, weil ich arbeite ja, wie gesagt, noch dort, wo es passt, Foto, Video, Text, crossmedial für Journalisten, für Zeitungen, für Fernsehsender, da, wenn ich eine schöne Geschichte habe, und habe dann auch fürs MDR mitberichtet, auch für die Zeitung einen Artikel geschrieben, und jetzt geht's übermorgen, am Sonntag fahre ich nach Kiew.
Mit den Bussen fahrt ihr dann rein, oder?
Genau, wir fahren mit den Bussen voll bepackt mit Medikamenten, die auch jetzt nicht so leicht zu erhalten sind, weil in Deutschland gibt es ja sind verschreibungspflichtige Medikamente, die man jetzt auch nicht so einfach und vor allem in diesen Mengen bekommt. Und habe mich jetzt hier die letzten 10 Tage die Organisation Mission Lifeline, die ich ja durch den Kinofilm von früher kenne, habe einen sehr engen Kontakt zu denen, hatte dann halt auch gesagt, hier, ich unterstütze euch dabei. Und sie hatten gesagt, ja, Markus, du warst ja jetzt da. Können wir was von deinen Erfahrungen mit abschöpfen? Und er hat gesagt, auf jeden Fall. Und habt ihr unterstützt jetzt dabei, halt diese Medikamentenlieferung auf die Beine zu stellen. Und dann fahren wir am Sonntag los und in ein Krankenhaus bei Kiew. Ich werde auch fürs Fernsehen etwas berichten. Kommt Hilfe auch an? Und was wird gebraucht? Also so ein bisschen unter dem Also alle spenden ja, die Spendenbereiche auch in Dresden ist riesig, ja. Es sind so viele Initiativen gewachsen und die alle machen da eine tolle, jeder so wie er es kann, ja, eine tolle Arbeit. Und ich schaue da halt kommen solche Lieferungen halt auch an. Und klar, ich begleite das jetzt für Lifeline, aber es gibt natürlich auch andere, die Sächsische Landesärztekammer, das Sächsische Apothekenverband, der MDR mit Meteor, dann Hope for Ukraine oder Dresden für Ukraine. Es gibt so viele Initiativen, die alle was runterbringen. Und da schaue ich halt mal ein bisschen näher hin, wie funktioniert das? Laden die das alle in Polen an der Grenze ab? Oder wie kommt das ins Land? Und genau, das werde ich so ein bisschen beleuchten. Und dann bin ich quasi von Sonntag bis Donnerstag in Kiew unterwegs. Und genau.
Ja, ich drücke euch die Daumen. Ne? A, dass es gut geht und B, dass es euch, dass ihr euch da nicht verletzt oder dass ihr in irgendwelche anderen Schwierigkeiten kommt. Dann nehmt ihr auf dem Rückweg Leute mit wieder, oder?
Genau. Ich hatte mit einem Arzt telefoniert aus dem Krankenhaus in Kiew, der auch ein bisschen Deutsch spricht. Und der hat halt gesagt, hat mich auch gefragt, hat gesagt, hier, wenn transportfähige Verletzte, könnt ihr, wenn ihr Platz habt, nehmt sie doch mit, wenn sie das möchten, super. Natürlich. Ja. Ja, und dann fahren wir jetzt also nicht mit Transportern, sondern mit 9 Sitzern vollgepackt auf dem Hinweg, ja. Und so, dass wir auf dem Rückweg Platz haben, auch Menschen zu evakuieren, genau.
Und evakuiert ihr die dann nach Lviv oder dann sogar weiter? Also nehmt ihr die schon mit dann nach Deutschland?
Das ist tatsächlich, was man nicht planen kann. Wir müssen sehen, welche und so, ne? Genau, richtig. Und was für Menschen sind das da? Weil das hatte ich schon vor 10 Tagen bei der ersten Aktion in der Ukraine gesagt. Und das ist genau das, was. Kommen wir wieder zu Kirgisien, zum Silk Road Mountain Race. Ich habe, das ist ein schönes Zitat im Film, den man ja morgen nicht sehen kann auf der Kollektivmesse, sozusagen. Er sagt den Gianluca, habe ich gefragt. Und er sagt: Du hast jeden Tag eine Idee, wie der Tag ablaufen kann. Und am Ende wird immer alles anders. Und genauso war das vor 10 Tagen in der Ukraine. Und es ist halt eine sehr dynamische Situation vor Ort. Und du kannst alles super planen, aber du musst dich darauf einstellen, dass irgendwas kommt, was du einfach nicht planen kannst. Genau.
Oh Mann. Ja, also kein Respekt. Ne, Marius, was du da auf die Beine stellst. Also, oder wie du gesagt hast, da bin ich irgendwie reingeraten. Ne? Ich glaube, dass du da schon maßgeblich mit für sorgst, dass das so passt. Also,
naja, ich sag, also ich weiß nicht, meine Freundin fragt mich das natürlich auch. Oder jetzt der ein Freund von mir, der die erste Ukraine-Hilfe dann so ein bisschen angeschoben hat und er hat auch gefragt, na Markus, warum machst du das jetzt wirklich? Fürs Bericht erstatten, weil du gerne journalistisch arbeiten möchtest, weil du dabei sein willst weil du ein Helfersyndrom hast oder halt, was ist deine Motivation? Und da habe ich wirklich lange nachdenken müssen. Ich konnte das überhaupt nicht so sagen. Und ich glaube, das war dann so dieser Anstoß von außen. Ich hatte eigentlich mit meinem Geschäftspartner, mit dem David Lippmann, der eigentlich das operative Geschäft bei uns in der Firma macht, also mit dem Radgeschichten, haben wir eigentlich ausgemacht, wir helfen, wo wir können, den Leuten, den wir kennen und mit denen wir halt verbunden sind. Und deswegen fuhr unser Bus dann auch hin und her und so weiter. Und dann hat es eigentlich nur noch den Anstoß gebraucht von außen, dass mich jemand fragt, Markus, du, wir brauchen noch mal Hilfe, bist du dabei? Und ich sollte eigentlich nur dokumentieren. Und da bin ich halt dann so reingerutscht. Verstehst du? Also es war, und so ist das mit vielen Dingen. Ich habe nicht geplant, eine Firma zu machen, die sich um Radsport kümmert, sondern das war mein Verein. Ich bin ja damals professionell Rennrad gefahren. Und der Verein, das Sebnitzer Radfahrerverein, hatte mich damals gesagt, Markus, du bist doch hier als Profi unterwegs. Unser Rennen ist eins der ältesten Rennen, die es noch gibt in Deutschland, die quasi noch professionell durchgeführt werden. Das rund um Sebnitz, was schon Eddie Merckx gewonnen hat, bis Jens Vogt und so weiter. Kannst du nicht uns helfen, da mal ein paar Profis ranzubringen? Das ist leichter für Tour de France-Fahrer. So ging das los. Und dann, und dann hat sich das immer weiter professionalisiert. Und dann, wenn ich dann so helfe, ich rutsch dann so rein und dann sage ich, dann übernehme ich Verantwortung und dann möchte ich die Dinge auch mitgestalten. Und dann hat man so, man fühlt sich so verpflichtet. Und das ist eigentlich wahrscheinlich so eine Sache, die man mit sich selber dann auch so ausmachen muss. Es verlangt ja keiner von dir. Man kann ja auch Nein sagen, weißt du?
Ja, auf der anderen Seite, es ermöglicht dir ja auch, also du hast ja ein unglaubliches Netzwerk dann irgendwann, ne, was dir dann wiederum viel mehr Möglichkeiten liefert, ne? Also ich mal so gesehen, du hast es ja auch aus, zumindest aus meiner Perspektive, ja auch ganz gut getroffen, so eine Art Leidenschaft mit Beruf zu verbinden. Und das haben ja nicht viele.
Ja, aber muss dazu sagen, ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt, weil der Preis meiner Arbeit ist seit, ja, vielleicht auch ein kleines Secret, ich erzähle es aber trotzdem, weil es vielleicht auch für andere Leute motivierend sein kann. Ich habe eigentlich nie Geld gehabt. Und es war immer so, gerade dieses ganze Radsportthema war eigentlich immer ein Draufleggeschäft, wenn man das mal so ehrlich ist, weil es viel Leidenschaft und was Leidenschaft, ja, Leidenschaft, was Leidenschaft, so. Und aber ich habe dann immer versucht, gerade die ganze Aufbauarbeit war, und dann hat man sich so von dem Job zum Job gehangelt und irgendwie und hat die Sachen dann entwickelt, aber über die Jahre, und das sind ja nur schon, ich habe meine, also ich selber bin selbstständig seit 2008, also schon während des Studiums, also nachdem ich aufgehört habe, professionell Rad zu fahren, und dann habe die Firma 2012 gegründet und heute kann ich mir halt die Dinge teilweise ja auch aussuchen, aber es ist halt ein Prozess über 15 Jahre gewesen, dieses Netzwerk zu errichten. Ich habe auf sehr viel verzichtet, aber mir ging es nie um Geld. Ich wollte immer Dinge, die mich bewegt haben, die ich spannend fand, Dinge, wo ich quasi Dinge miteinander verbinden konnte. Ich bin immer gern gereist, ich war gerne unterwegs. Ich sage, ich bin ein DDR-Kind wie du. Und für mich ist der Fall der Mauer halt ein absoluter Segen gewesen. Absolut, und das hat uns die Welt eröffnet. Und das koste ich halt aus. Ich nutze diese Freiheit, die wir haben. Und mir war es nie wichtig, groß Geld zu verdienen. Ich habe nie gesagt, ich muss eine Firma gründen und dann damit irgendwann Millionär werden. Und dann hier und da, klar, sagen dann Leute, ey, du musst das doch jetzt mal wirtschaftlich machen und das kannst du doch nicht so machen. Und wo ich dann immer sage, mir ging es immer um den Spaß, die Dramaturgie, die Leidenschaft. Ich wollte das wollte ich halt weitergeben. Und das lässt sich halt oftmals nicht kommerziell so betreiben. Ja. Und jetzt so nach 15 Jahren ist es halt wirklich so, gibt es ein gewisses Vertrauen, was man sich aufgebaut hat. Es gibt Partner, mit denen man schon vertrauensvoll viele Jahre zusammenarbeitet. Und irgendwann ist so der Moment gekommen, wo der Break-Even da war. Wo gesagt habe, ah, es rentiert sich auf einmal. Oh, die Projekte werden größer. Man lernt halt, früher habe ich gedacht, ich kann alles alleine. Ne? Und seitdem ich begriffen habe, dass es nicht ohne Grund spezialisierte Studiengänge gibt oder Ausbildungen oder sonst irgendwas, habe ich gesagt, ja, was kannst du eigentlich am besten? Und das ist quasi das Netzwerken, das Kommunizieren, Geschichten erzählen, Menschen miteinander verbinden, aber auch so eine gewisse Risikofreude, Optimismus, Abenteuerlust und dann aber halt diese Backoffice-Arbeit halt abzugeben, zu sagen, ey, mein Film schneidet halt in Zukunft einen Cutter und ich nicht mehr selber. Die Gesamtproduktion macht eine Produktionsfirma und ich nicht noch irgendwie nebenher. Und das als ein Beispiel. Oder ich mache die Reisen, ich programmiere die Homepage nicht mehr selber. Ich habe mich früher an WordPress hingesetzt und versucht, eine Homepage zu kreieren. Das ist alles zum Scheitern verurteilt, sage ich jetzt mal. Ist es nicht, wenn man viel Zeit hat und sich auf eine Sache konzentriert. Aber wie du schön gesagt hast, wenn man so reinrutscht in viele Sachen, dann bleibt es halt nicht bei einer. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das abzugeben, mir Partner zu suchen, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, Visionen zu entwickeln und halt auch umzusetzen. Und jetzt ist es halt an dem Punkt, wo ich merke, welche Dinge sehr, sehr gut funktionieren. Das sind vor allem die Filmgeschichten, muss ich sagen, die journalistischen Geschichten, aber auch die Fahrradgeschichten, die man außergewöhnliche Fahrradgeschichten, muss ich mal sagen. Und was nicht so gut funktioniert, das ist tatsächlich der Reisebereich. Nach 2 Jahren Corona oder jetzt im 3. Jahr ist der eigentlich fast tot.
Ja.
Und das ist vielleicht, soll ich das Thema aufmachen?
Ja, du, mach. Wir sind gut. Du redest zügiger als viele meiner Podcast-Gäste, deswegen liegen wir gut in der Zeit.
Ah, okay, na gut. Ich weiß, Corona hat viele getroffen, aber ich war halt, es war halt so, ich war auf Kinotour mit meinem Film Die Mission der Lifeline, war beim Luxemburg Film Festival und dann kam so der 13. oder 12. März und dann saß ich im Zug von Luxemburg nach Dienstlagen, Ruhrpott. Und dann kam halt so, oh, Corona, alles wird dicht gemacht, alles sagt ab und dann saß ich im Zug und wirklich in 2-Minuten-Rhythmus rief das Telefon an. Ja, das ist abgesagt, das ist abgesagt, das ist abgesagt. Und ich dann immer, ja, sie sind schon der 10. oder so. Und mir gegenüber saß eine ältere Frau im Zug. Und irgendwann sagte die so zu mir, sie haben heute aber einen richtigen Scheißtag. Und ich so, ja, das trifft's auf den Punkt. Und so ging es wahrscheinlich ganz, so ging es ganz, 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 ganz vielen Menschen im Land. Ja. Und ich habe dann erstmal das erstmal so aufgenommen. Hab dann gesagt, okay, was heißt das jetzt? Meine zwei Filme sind jetzt erstmal, Kinos sind zu, also Heading East und Mission Lifeline. Hm. Dann das Reisegeschäft. Wir waren permanent dabei, Anzahlungen zurückzuzahlen, Touren zu stornieren. Und wir hatten im Jahr 2019 sehr viel investiert. Wir hatten Mitarbeiter eingestellt, wir hatten einen Kredit genommen, quasi, um diese Firma voranzubringen. Eigentlich sollte 2020 unser Jahr werden, was im Mountainbike, in dem Reisebereich der Transost stattfinden sollte. Ja, also haben wir quasi die ganzen Gelder, die wir im Herbst eingenommen haben. Das heißt, der Hauptbuchungsbereich im Reisebereich ist wirklich der November, der Dezember, der Januar, der Februar. Alles, was bis zum Februar nicht kommt, ist danach ist nur noch, sage ich jetzt mal, Kleckerkram ist jetzt, klingt zu negativ, aber danach, das ist das wichtigste Planungszeitraum und dort, wo die Leute ihre Jahresurlaube planen und dann halt ihre Reisen buchen. Also heißt, wir haben alles zurückbezahlen müssen aus 19. Die ganzen Corona-Hilfen greifen aber erst ab dem Tag, ab dem 13. März oder ab März 2020. Das heißt, alles, was wir investiert haben fürs Jahr 2020, war einfach weg. Ja. Das heißt, wir haben wirklich eine sehr hohe Summe verloren. Und dann haben wir erstmal 2 Monate gebraucht, das zu verdauen und haben halt überlegt, was machen wir? Und dann haben wir überlegt, wir sind ja niemand, der den Kopf in den Sand steckt, und haben versucht, verschiedene Formate zu entwickeln. Pace Your City haben wir gegründet und haben versucht, wir versuchen das quasi, entdecke deine Stadt und fahre quasi du so als Challenge-mäßig. Du kriegst eine Aufgabe, 6 Strecken zu absolvieren und kriegst zum Schluss eine Auszeichnung. Mhm. Und das kann man halt buchen als Paket, kriegst die ganzen GPS-Daten, bekommst so ein kleines Stadtpaket und dann lädst du quasi deine absolvierten Strecken hoch und bekommst dann zum Schluss deine Auszeichnung. Das haben wir versucht, aber da muss man ehrlich sagen, so wie wir es aufziehen wollten, hat uns dann doch sind uns die finanziellen Mittel ausgegangen, weil wir ja schon im Jahr vorher investiert hatten. Mhm. Haben das also dann auch nicht geschafft, quasi auf eine, wie sagt man, als Start-up zu etablieren. Also wir hätten dort mindestens 200.000 Euro in die Hand nehmen müssen, um das wirklich so groß auszurollen, wie wir das wollten, damit sich das rechnet.
Too big to fail.
Richtig, ganz genau. Und wir haben aber gesagt, so wie wir es hier machen mit unseren 6 Leuten, die wir dann zwischendurch waren, oder 7 Leute waren wir dann schon, haben gesagt, das ist zu klein. Also wir schaffen es nicht, so wie wir es geplant haben. Und das war dann so ein bisschen, da habe ich mich übernommen. Und habe gesagt, okay, dann haben wir das PCO City einstampfen müssen. War eine super Erfahrung, super Entscheidung, das auszuprobieren. Und ich weiß jetzt auch, also ich glaube für mich zu wissen, wie man das als Firma richtig machen muss. Aber ich war nicht bereit, dieses Risiko nochmal in der Situation, wo nicht abzusehen ist, was passiert, nochmal einzugehen. Und dann haben wir halt, dann kam das Jahr 20, hat natürlich keiner mehr gebucht. Sommer 2021, Winter, Sommer 21, 22 hat keiner Reisen gebucht. Auch im Winter 21, 22 auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon das dritte Jahr, wo wir eigentlich nichts verkauft haben. Wir hatten letztes Jahr ein paar Touren durchgeführt. Vor allem Gruppenreisen, die dann halt halbwegs spontan gesagt haben, wir sind ein Verein, wir sind 8 Leute, macht ihr das? Und ja, hier in einem Monat geht's los. Das klappt auch nach wie vor. Aber es ist halt in der Hinsicht für uns zu wenig planbar. Es ist nicht kalkulierbar. Und dieses Reisebereich jetzt, alle haben eine Öffnungsperspektive, aber die Leute buchen halt nicht mehr langfristig, sondern nur noch ganz kurzfristig. Obwohl wir 100% zurückzahlen. Das heißt, wir behalten gar keine Stornogebühren ein und so weiter. Ist es so, dass wir in dem Reisebereich, in diesem Termingeschäft fast nicht mehr mithalten können. Da sind wir zu klein. Und das heißt, wir müssen uns halt überlegen, wie es da weitergeht. Und das wird also jetzt da bestimmt auch die nächsten Monate, werden wir das beobachten, werden halt auch schauen, wie wir das organisieren können. Ob wir es organisieren wollen.
Na, man kann ja, also gut, ich habe da jetzt zu wenig Ahnung. Ne? Ich bin dann, versuche dann immer so zu gucken, weil das ist ja nun auch ein Trendthema, ja, was er damit bedient jetzt. Ne? Also ihr wart ja vor dem Trend schon da, jetzt ist es ein Trend. Jetzt fährt jeder Gravelbike auf Strecken, die man eigentlich mit dem Mountainbike fahren sollte. Und die, aber dass man sich da vielleicht noch mit ein paar Partnern zusammentut, ne? Weil so ein bisschen die Fahrrad. Genau. Fahrradindustrie, ja, so ist ja jetzt auch nicht die also die sind ja jetzt auch nicht führend in Marketing und ja. So, also da ist, naja. Und also wenn man sich da mit ein paar Partnern zusammentut, also Richtung Ausrüstung, Fahrrad und so, dann kann man, hat man vielleicht doch eine Chance, weil man dann spezieller vermarkten kann eben an die doch recht große Gruppe der Menschen, die das interessiert.
Genau, das sind wir da haben wir halt, das war auch eine Sache, die wir jetzt während Corona gegründet haben, die Marke Dirty Gravel. Also wir haben das halt, weil Transost steht halt für mich, für Mountainbiken. Ja. Und dann haben wir gesagt, da brauchen wir eine andere Markenbezeichnung und dann haben wir Dirty Gravel ins Leben gerufen mit verschiedenen Touren, also immer drei Tagestouren.
Verlinke ich auch übrigens, Dirty Gravel.
Ah, super, schön. Ja. Und genau, da machen wir mehrere Touren zusammen. Die haben wir letztes Jahr, also vor 2 Jahren, 2020 angefangen zu entwickeln, die Dirties. Anfangs nur als Dirty Saxony, weil es hieß ja hier nur bei sich zu Hause. Mhm. Und jetzt haben wir die Dirty Praha, die Dirty Bohemia, die Dirty Walpurga, Dirty Lion, das sind also die verschiedenen Formate. Also Dirty Walpurga, wie der Name schon sagt, Walpurga, Harz, Hexen, Brocken, ja. Dirty Praha ist so ein bisschen meine Lieblingsstrecke, also mit der Saxony, weil von Dresden nach Prag und zurück, und das ist halt wirklich super, man fährt übers Erzgebirge, dann übers böhmische Vulkan, durch das Vulkanland, den ganzen spitzen Vulkankegeln, dann nach Prag und dann in der Schleife von Prag aus wieder zurück über die Sächsische Schweiz. Persönlich meine Lieblings-Gravel-Tour, weil es auch so ein ganz klares Ziel ist. Ja? Dresden, Prag, Dresden, so nach dem Motto.
Ja.
Und
DPD. Genau.
DPD, ja.
Naja, ich höre schon Ratter.
Wir tragen unser Paket, ja. Von genau. A nach B nach A.
Ich sehe auch Dirty Bavaria, hast du?
Genau, das machen wir mit einem Partner vor Ort, der und genau, und dann noch in Aachen von ProStyle,
die haben auch mehrere. Dirty Pave und Dirty Euregio.
Genau, da muss ich selber, bin ich nie gefahren, ich kann dazu gar nichts wirklich sagen, das hat der Pion, auch ehemaliger Radfahrer, der macht jetzt das Three Ride Festival in Aachen vom, ich glaube, 13. bis 15. ein Fahrradfestival. Genau, und da kann man den Björn da auch treffen, genau, und mit dem machen wir, der bietet da auch Gravel-Touren an und wir haben das zusammen gesagt, wir machen das unter dem Dach Dirty Gravel. Genau.
Und das sind immer, ich sehe das gerade so, die sind so zwischen, ich sehe hier 155 Dirty Bavaria Short bis über 300, fast 400 Kilometer.
An 4 Tagen muss man sagen, ja, nicht an einem Tag.
3 Tage, 2 Tage, ach so, ja, gut.
Genau.
Ach so.
Ja.
Ich dachte, wir reden hier über Fahrradfahren. Na gut. Ach, hier also, gucke, ich sehe hier schon Group Rides und die freuen sich alle noch. Ja, ja, alles gut. Nee, Spaß beiseite.
Tatsächlich, aber da sind wir wieder bei dem Marktthema, nämlich so viel wie das Trend ist. Ich habe ja eine Firma. Und ich muss das in einer gewissen Art und Weise auch wirtschaftlich betreiben. Das heißt, das, was wir reinstecken, müssen wir rausstrengen. Und wer jetzt die Idee hat, dass man davon reich wird und wirklich viel Geld verdient, den muss ich da leider enttäuschen. Ne? Das ist halt ein hartes Geschäft. Und wir hatten da halt auch mit dem Partner zusammengearbeitet, der mit uns ja auch entwickelt hat. Was dann halt auch nicht so fruchtbar war, weißt du, weil die Vorstellung war halt, das muss da alles sofort super rechnen, du kannst das so und so machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Gravel ist ein Trend. Ja. Gravel-Bikes kaufen, aber was man die wirklich quasi in der Gesamtmenge, ist es immer noch eine Art Nische. Und dann ist Gravel bedient ein Freiheitsthema. Gravel, ich habe gestern einen Freund erst meine ganze Bikepacking-Ausrüstung gegeben, weil er gesagt hat, ey, ich fahre jetzt mal von der Ostsee nach Dresden, mache ich einfach mal, kann ich dein Bikepacking-Equipment haben. Aber der bucht das doch nicht bei mir. Der nimmt eine App wie Komoot, guckt da drauf, fährt mit dem Navi nach, haut sich mit dem Zelt rein, also so wie ich selber reisen liebe, ja. Und das machen ganz viele auch. Und das ist der Gravel-Bereich. Aber wenn ich das als Firma machen möchte, ja, dann ist das ja eigentlich für mich der falsche Lifestyle in Anführungsstrichen, weil ich das ja ganz, ganz schwer kommerzialisieren kann. Und was kann ich machen? Ich muss also als Veranstalter oder als jemand, der sagt, okay, ich möchte mit Menschen das zusammen machen. Ich möchte, dass die Organisation, Planung, Testen, das ist alles sehr aufwendig und sehr viel Investiererei. Das muss ich ja irgendwo rechnen. Das heißt, du musst irgendwann einen Preis abrufen. Dann kommst du halt irgendwann für diese 3 Tage bei 400 € am Tag raus. Und dann musst du halt eine Mindestteilnehmerzahl von 12 oder 16 Leuten machen. machen, weil du kannst ja die Guides dann auch nicht dann sagen, okay, hier für 80, mach das mal für 80 Euro und bist drei Tage unterwegs. Und wenn man einfach diese Milchmädchenrechnung mal aufmacht, wird man ganz schnell sagen, merken, oh, okay, so groß ist dieser Bereich Gravel gar nicht. So viele Kunden, die bereit sind, quasi diese Touren zu fahren, gibt es auch nicht. Jetzt gibt es natürlich seit 2020 sind extrem viele neue Formate entstanden. Man kann ja einfach, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber man kann ja einfach mal durch im Netz einfach mal Gravel Riots und Gravel Touren und Gravel Events eingeben und da ist seit 2020, also wir waren noch mit einer der ersten, ja, mit den Dirty Gravel, aber schau mal, was seit 20 passiert ist. Es gibt bestimmt 10 neue Marken, aber die teilen sich alle denselben kleinen Bereich und dieser Bereich an zahlenden Kunden ist immer noch ein Minimum davon. Demzufolge, die wenigen Leute, die bereit sind, für diese Touren zu bezahlen, teilen sich jetzt auf 10, 15 Marken auf. Und das heißt, jetzt also ich rede jetzt vom Reisebereich, ja, das wirtschaftlich zu betreiben, ist aktuell aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr schwierig und das muss man mit Leidenschaft machen. Und wir machen das so, also unsere Marken zahlen aufeinander ein. Wir versuchen halt, das über unsere Events und über unsere Side-Produkte abzusichern, ne? Dass da halt unsere Kosten getragen werden, wie zum Beispiel die Radrennen.
Das hätte ich jetzt, also ich finde den Einblick gerade sehr interessant, weil für mich ist die Gravel-Szene ist, aus meiner Sicht besteht die natürlich aus dem Bodensatz derjenigen, die das ambitionierter machen, ja, die auch Bock haben, wie du sagst, so ich brauche nur ein paar Taschen, ich fahre jetzt alleine, ich suche mir diese Strecken. Ne? So das, was ich oft wahrnehme, ist, dass es viele Leute gibt, die da jetzt einsteigen, die aber noch so ein bisschen davor zurückschrecken, wirklich so dieses Anführungszeichen Freiheit, unabhängig, selber planen, selber irgendwo nächtigen, selber gucken, wie man sich versorgt, sondern die es vorziehen, das Ganze als durchaus auch Gemeinschaftserlebnis, ja, zu sehen und zu sagen, nee, da, ich hänge mich lieber irgendwo dran. Also ich bin jetzt nochmal darüber gestolpert, als ich diese Candy Bee Graveler Geschichte, ja. Ne, die haben das ja jetzt so, es ist ja im Prinzip ein nicht geführtes Fahren ist nicht, aber es bietet ja sehr viel Sicherheit aus meiner Sicht, die, glaube ich, viele sich wünschen. So, und da sehe ich ein Potenzial. Ne? Also zu sagen, den Tag über hast du, mach was du willst, ne? Aber du weißt, du hast einen Punkt, wo du ankommst und da gibt es halt einen Minimalservice. Also allein schon die Tatsache, dass es einen Platz gibt, ja, und dass es da Wasser gibt. Das ist ja für viele schon wichtig, ein guter Koordinatenpunkt, um sich wohlzufühlen. Ne? So, also ich hätte jetzt eher gedacht, so eine Sache, wie du sie gerade so beschrieben hast, würde das Interesse mehr da sein, weil die anderen Anbieter, die sagen halt, okay, wir machen hier ein Rennen oder irgendein Event und du bist da dabei oder trittst da irgendeinem Verein bei und das kostet, weiß ich, 80 Euro oder sowas und dann fährst du das und fertig ist. Diese Art hat aus meiner Sicht eher so dieser Hardcore-Fraktion so ein bisschen, dass die das interessiert. Alle anderen, die einfach nur graveln möchten, ja, oder ihre tolle Ausrüstung und Sachen, die sie sich jetzt gekauft haben, da auch nochmal fachgerecht durch die Landschaft zu fahren, für die bietet sich ja doch so eine geführte Tour an, was völlig in Ordnung ist aus meiner Sicht, weil jeder ja anders das mag. So, und die sind kaufkräftig. Genau, für allen Mist geben die Geld aus, ja, da steht irgendwas drauf, so.
Also genau, also das ist ja genau das, was wir mit Dirty Gravel machen. Das heißt, wir wollen ein entspanntes Wochenende liefern, als Event anbieten, wo man sagt, ey Leute, genau, es ist quasi für Übernachtung gesorgt, ihr könnt im Zelt schlafen, aber auch in der Pension. Das ist nämlich auch eine Erkenntnis, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen ein Gravel-Wochenende und wir sagen, ihr könnt im Zelt schlafen oder ihr könnt im Zimmer schlafen. 80% der Leute, die mitfahren, schlafen letztendlich im Zimmer. Ja, also die haben zwar alle die Taschen dabei, aber die meisten wollen dann eben doch auf den Komfort nicht zu verzichten, weil es ja doch auch anstrengend ist. Weißt du, wie du sagst, das sind Einsteiger, Leute, die Sicherheit suchen, gibt es ein Begleitfahrzeug, wo unterwegs halt auch ein bisschen noch Gepäck mitgegeben werden kann oder wenn wirklich eine größere Panne ist. Genau das machen wir auch. Das ist auch, kann ich halt nur empfehlen. Also die Strecken, die sind halt alle erkundet, das sind wunderschön, wie ich gesagt habe, zum Beispiel das Dirty Praha oder Saxony oder Bohemia. Aber Das ist die schöne Seite, das Erlebnis. Aber ich muss ja noch ein bisschen anders gucken. Wie viele kennst du, Martin, die wirklich davon leben können? Ja, die sagen, alleine diese Investitionen sind ganz schwer rauszuholen wieder. Und oder du musst es halt schaffen, dass du wirklich mit Partnern einen Mehrwert, dass die Partner sozusagen deinen Gewinn machen. Also das aus der Reise wirst du es ganz schwer rausbekommen, sondern dein quasi Aufwand, den du hattest, den musst du über letztendlich Werbepartner finanzieren. Ansonsten kriegst du das rechnerisch ganz schwer hin. Und das ist halt, und wenn sich dann aber diese Gruppe an Leuten auf ganz viele Anbieter, die jetzt aus dem Boden geschossen sind, auch noch aufteilt, wird es halt extrem schwer. Und das ist halt, das merken wir halt auch, das definitiv. Man muss dazu sagen, wir könnten vieles besser machen. Ja? Wir könnten natürlich auch noch sagen, okay, wir tun wie 2019 Anzeigen in Zeitungen, Online-Anzeigen, also Facebook, Instagram. Wir investieren sehr, sehr viel Geld, aber da muss man halt auch wirklich sagen, okay, oder man muss, das ist nämlich der andere, und das ist nämlich der Punkt, den du gerade noch mitgenannt hattest, Martin. Oder es sind halt Leute, die sehr tief in der Szene stecken, die dann quasi als Person dafür stehen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich eine Tour fahre, wo ich sage, ich bin persönlich dabei, dann ist die Tour voll. Fast immer. Oder sehr oft. Dann kommen die Leute aber wegen mir, weil ich die Vertrauensperson bin. Ja,
nee, die kommen wegen des zweiten Vaters von Jonas Deichmann.
Genau, und das finde ich auch total schön. Aber ich sehe mich persönlich halt, da bin ich viel zu viel so Freigeist. Ich habe total Spaß für die Touren, aber ich mache das 3-4 Mal im Jahr. Aber ich könnte mir mir Guiding nie als Hauptberuf vorstellen.
Nee.
Und dann kommst du aber weg davon und dann darüber hinaus brauchst du Guides. Ich weiß, wie viele Kunden bei uns bei Transost kommen, die sind vorher die Transalp gefahren. Und die sagen, wir sind jetzt 5-mal Transalp gefahren, wir wollten jetzt einfach mal was anderes, dann mal die Transost. Und die erzählen zum Großteil, teilweise sind die Guides die Strecke selber noch nie gefahren vorher, die sie da bekommen haben. Es waren Studenten, die alle das bestimmt mit Ehrgeiz machen und so, super, aber die sich alle was anderes vorgestellt hatten.
Ja.
Und das sind halt, weißt du, so, die Leute sind doch lieber mit Leuten unterwegs, die dafür brennen, die das leben, die jeden Stein kennen und so weiter und so fort.
Da fallen ja auch Leistungsunterschiede, werden da schnell deutlich, ne?
Richtig. Und das musst du halt, da brauchst du Erfahrungen und abfedern können. Aber wie viele Leute können denn das?
Das stimmt schon.
Und das ist nämlich auch, was jetzt auch durch 2 Jahre Corona oder durch 3 Jahre weggebrochen ist. Wir hatten eigentlich immer eine sehr Verbindung zu den ganzen Unis und die Studenten, die dann Fahrrad fahren und sich was dazu verdienen wollen und dann halt auch für uns mit uns auch unterwegs sind. Aber da ist es gerade Unisport in dem Sinne hat es seit über 2 Jahren nicht gegeben. In dem Sinne. Also das heißt, der Markt ist extrem schwer. Ich wollte ja nur mal einen Einblick geben. Es geht nicht darum, jetzt rumzuheulen oder so.
Ich finde das interessant. Aber
Es ist immer ein Unterschied, ob man solche, es gibt sehr, sehr tolle Events und da kommt man hin, da kommen auch viele Leute, aber das sind halt, das machen Leute als Hobby. Die nehmen dann zwar Geld dafür, das Wochenende ist super organisiert und das hat alles seine totale Berechtigung, aber unser Anspruch ist halt, wir haben eine Firma gegründet, wir haben quasi Leute zu bezahlen, wir müssen ein Büro unterhalten, die Fahrzeuge unterhalten und so weiter. Sie haben einfach laufenden Kosten und die haben viele andere nicht und die quasi dann diese Touren machen. Und da muss ich halt sagen, wir probieren das jetzt aus dieses Jahr. Wir tun die Flinte nicht ins Korn werfen, probieren die Dinge und bleiben da auch am Ball. Aber wir müssen das natürlich beobachten, wo die Reise hingeht. Und gerade der Gravel-Bereich ist dynamisch, ist spannend, da tut sich viel, es wächst viel, aber es teilt sich auch viel auf. Und da muss man sich ehrlich fragen, wird das Publikum, ist das bereit ist, dann für Touren zu bezahlen, ist das wirklich so riesig?
Ich sehe vor allen Dingen, gut, ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, ne? So, und wenn ich das jetzt aus meiner Erfahrung mit dem Management-Background, den ich jetzt so aus dieser IT-Tech mitbringe, sehe und Consumer Electronic, ich sehe viele Marken gerade da draußen auf Herstellerseite, die händeringend den Leuten erzählen wollen und deutlich machen möchten, dass sie für diese neue Freiheit stehen. Ja, sie haben das richtige Fahrrad fürs Graveln oder fürs Mountainbiken. Sie haben die richtige Ausrüstung und so weiter. Für mich wäre es ein zwingender Bestandteil einer Markenkommunikation, eines Markenauftritts, wenn du genau das wenn du das mit integrierst, also so wie Auto, also es lohnt sich ja ab und zu mal in den Automobilbereich zu gucken, weil die haben nämlich das alles schon hinter sich, wo aus meiner Sicht jetzt sehr viele Fahrradhersteller stehen, nämlich Fahrradhersteller verkaufen immer noch interessanterweise Fahrräder. So, aber ein Autohersteller verkauft jetzt Mobilität. Mobilitätsangebot. Deswegen hat der BMW, wenn auch vielleicht noch hier und da beschränkt, aber wir sind jetzt mit der Elektrifizierung der Autos, da steht ja viel mehr das Erlebnis dahinter. Ne? Also du kriegst extra Services, wie du kommst in irgendeinen Club, du kriegst Ausfahrten. Also deswegen bin ich da drauf gekommen. Also bei BMW beispielsweise bietet ja auch so ein Netzwerk an bestimmten Ausfahrten oder sie merken halt, das ist ein Auto, das richtet sich vor allen Dingen an sportliche Fahrerinnen und Fahrer, also klemmen wir dahinter gleich noch ein Bike-Abo und mit allen Services hinten dran, ja, so, und wenn dieses, und das alles, um eine Markenbindung zu erzeugen und ein Markenbild aufzubauen, und wenn man sich dieses denkt, natürlich, da ist weniger Geld im Fahrradbereich noch, ja, aber wenn man das vielleicht mit übernimmt und sagt, ich bin, weiß ich, Specialized oder irgendwas anderes, vielleicht auch ein kleinerer. Es ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel, ne, kannst du in eine Marke investieren? Und wenn du halt nur 300 Modelle verkaufst im Jahr, dann vielleicht weniger. So, ja, aber ja. Dass man da sagt, okay, wir leben nicht nur ein Produkt, sondern wir leben das Erlebnis. Ja, also wir bieten nicht nur ein Produkt, sondern wir bieten ein Erlebnis. Also diesen Gedanken aufmachen. Aus meiner Sicht ist das, was SRAM gerade macht, die sind ja auf Einkaufstour, ne? Die bauen aus meiner Sicht schon so ein bisschen an diesem Gesamterlebnis. Die haben das kapiert. Die haben die technologische Seite mit ihren Komponenten und Schaltung und weiß ich was. Die haben ihr ganzes dahinterliegendes Vertriebs Markenuniversum, ja, mit allen anderen Sachen. Jetzt haben sie sich Velocio geholt als Klamottenfirma und dann haben sie sich ja auch Hammerhead gekauft als Gerätefirma. Also da sind ja so viele Synergieeffekte, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst, ja. Ist das nicht mega? So, und wenn sie jetzt noch konsequent weiterdenken, dann entsteht dort nämlich ein, also wir sagen in der IT-Tech sagen wir immer so Experience, ne? Experience-Business. Es geht nicht mehr um das Produkt, es geht um das Erlebnis, was der Mensch damit verbindet. Du hast ein super Produkt, niemand stellt es in Zweifel, dass du geile Räder baust, die sind mega und damit kannst du graveln und weiß ich was alles. Aber jetzt den Schritt weiter zu gehen, sagen, und wir nehmen dich ein bisschen an die Hand, wenn du möchtest, und bieten dir die ganze Welt dieser Freiheit, die wir mit diesem Fahrrad aufmachen. Und ich glaube, dass da viel drin liegt, weil aus meiner Sicht nicht alle, eigentlich so ein bisschen wir die Minderheit sind, die selbstständig das machen. Aber auch nur, weil wir so eine Typen Menschen sind. So. Und viele möchten das aber gerne. Viele wollen Sportauto fahren. Ja, so, weil sie ganz tolle Rennfahrer sind. Also, was sie halt nicht sind, aber okay, aber sie können sich einen Porsche kaufen und sie können in Nürburgring, kriegen sie damit gleich noch ein Abo für irgendeine Schleife. So. Ja, und so, also so dieses Denken, weißt du, so deswegen, ich gucke halt, klar, die Fahrerbranche, die machen schon, sind viel und jetzt, die haben ja auch Video entdeckt und so, das ist, läuft auch ganz gut, aber auch da, weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ich rede mich gerade in Rage, merke ich. Es kam so vor 4-5 Jahren, so eigentlich mit Melons, Trucks and Angry Dogs, dieser erste Film über die
Und Leipzig produziert, ja?
Genau, so über, wie heißt sie?
Transcontinental Race?
Transcontinental Race, genau, so.
London, Istanbul war das damals.
Genau, so, und das war zum ersten Mal eine Art Storytelling als Video, der richtig geil war. So, ne? Also man kennt ja sonst immer Fahrradvideo, ist ja hier und dann immer irgendwelche Aufnahmen aus einer GoPro, wo du über einen Radweg fährst. So. Und das wurde ja immer besser und mittlerweile siehst du ja richtig Kunst. Ne? So, ne? Also das weißt du besser als ich. Ja. Jetzt ist die Frage, was, also what's next? Also was? What's
next?
Wo geht's jetzt hin? Wie verbindet sich das? Also ich warte eigentlich nur drauf, dass man sagt, okay, jetzt habe ich den Film, das ist vielleicht der Mittelpunkt irgendeiner Geschichte. Und was docke ich da an? Also habe ich da, weiß ich nicht, erzähle ich die Geschichte weiter auf Instagram und zwar so und so, ja? Oder gehe ich auf irgendeine Kampagnen-Website und habe dann das und das? Also sie stoppen dann immer. So, sie machen einen tollen Film über, weiß ich, ein Bombtrack-Fahrrad, der fährt derzeit irgendwo hin. So, und dann stoppt das. Und okay, geil, aber so, jetzt bin ich heiß, ja? So, jetzt habe ich das gesehen, super, ich will auch. Was? Und jetzt?
Aber dieser Schritt wird nicht gemacht. Aber dann habe ich ein gutes Beispiel. Das zum Beispiel vermisse ich bei unserem größten Anbieter noch, hier nämlich Tour und Bike Magazin, also Deus Glasing Verlag, oder halt bei der Motorpresse Stuttgart, die ja eigentlich so mit ihren Mountainbike Magazin, also das sind eigentlich ja die zwei Platzhirsche am Markt. Und da gibt es ja noch die BVA Media, da wo die Rennrad dazu gehört hat. Und die haben zum Beispiel einen Club gegründet, der ist unabhängig, ja, den R2C2. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, das machen die. Und das machen die sehr gut.
Ja, das finde ich, übrigens cool. Das ist ja Daniel Lenz. Genau. Daniel, mega geil.
Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Die gehen weiter, die sagen sich, das ist eine Art Community. Früher hätte man gesagt, das ist ein Vorteilsclub.
So, ja, genau.
Alles kann, nichts muss, so nach dem Motto. Und du kriegst halt ein paar Prozente. Und genau, jetzt hat er zum Beispiel wieder diese Gravel Night. Also unglaublich. Genau. Also als
Zoom-Meeting. Und das ist gut, genau. Und vor allen Dingen for free. Genau. Ich würde das ja gelten, bis der Arzt kommt. Ich würde ja sagen, ja, also bevor ihr hier, das ist ja hochwertiger Kram. Ne? Das ist noch ein Investitionsgeschäft, ehrlicherweise, aus Verlagssicht.
Aber dann, genau, aber du wirst halt, genau das, was du halt sagst, ist halt, da beginnen quasi die Synergieeffekte zu entstehen. Und das braucht aber halt Leute, die das richtig gut machen und die vor allem auch in dem Bereich sich gut auskennen. Und mal ganz ehrlich, so viele sind es dann wieder noch nicht.
Nee, also du siehst es ja auch mit Influencer. Ne? So, jetzt kam offensichtlich eine Marketingabteilung da an, können wir mal machen. So, was machen sie? Jetzt holen sich irgendwelche Leute, also auch gute Leute, richtige Leute, aber sie holen nicht das aus den Leuten raus, was da ist. Also einfach nur jemanden neben dem Fahrrad zu stellen und zu sagen, hier, ich stehe dafür mit meinem Namen. Lame. Ich meine, das hat Rehms mal und hier Toni Mang mit dem Motorrad Leipzig 1990, als sie hier noch Zigarettenstangen verkaufen konnten. Da hast du, Toni Mang fährt schnell Motorrad. Ach, der raucht Rehms mal. Ja, das passt. Ich will auch wie Toni Mang sein. Ich kaufe eine Rehms mal. Aber so funktioniert das doch nicht mehr.
Bist du früher nach Tschechien gefahren, hast du Zigaretten gekauft
und wieder verkauft. Aber hallo. Also, na selbstverständlich. Aber so das, weißt du, wo ich sage, richtig, aber nee, also vielleicht dann doch mal mit Leuten sprechen, die es können.
Ja.
So, und da gibt es genug. Also und deswegen auch mal in andere Branchen gucken, also die genau diese Reise hinter sich haben. Mit viel mehr Geld, ja. Die hatten viel mehr Potenzial, größere Fehler zu machen.
Genau. Und das ist halt, muss ich ehrlich sagen, so, das ist eine Aufgabe für mich, für meine Firma, dass wir halt genau auch diese Synergieeffekte herstellen. Ich glaube, das stecken wir in den Kinderschuhen. Klar, wir müssen Corona jetzt ein bisschen verdauen. Das hat tatsächlich, wir waren ja gerade in dieser Startinvestitionsphase, so 2019. Und dann habe ich ja gesagt, das Geld ist halt einfach weg, weißt du?
Ja.
Und hier Versuch und Irrtum, klar, habe ich da auch Fehler gemacht, definitiv, oder bin vielleicht ein zu großes Risiko eingegangen. Aber genau das, was du beschreibst, das machen wir. Ich habe das Glück, dass ich, wie gesagt, als freier Journalist und Filmemacher da auch noch ganz gut aufgestellt bin und auch meine Leidenschaft, also die Dinge verbinden kann. Also meine Firma profitiert ja auch davon, was ich quasi hauptberuflich mache, weil die Firma wird ja, da habe ich einen Geschäftspartner, das mache ich ja nicht alleine. Und da haben wir jetzt auch neue Ziele. Also ich habe für dieses Jahr schon zwei schöne Projekte, die noch danach kommen.
Ja, da musst du gleich erzählen.
Und genau, ich glaube, 10 Minuten maximal noch, oder?
Ja, du musst ja so kollektiv.
Ach, das stimmt. Genau, das wird wieder eine Aktion wie vor 2 Jahren.
Sag mal, ist da nicht irgendwas? Ist da nicht ein Secret Premiere irgendwie?
Ich werde erstmal Secret Ärger kriegen, weil ich wahrscheinlich 18 Uhr soll die Messe öffnen. Ich werde wahrscheinlich hier 17.15 Uhr mit meinem Bus mit Vollbremsung vor der Türe halten, meinen Trass aus dem Bus schmeißen.
Reicht doch.
Und dann auf diesen Knopf drücken, Messestand aufgebaut. Ja. Es wird wieder eine Minutennummer, aber das lässt sich jetzt nicht ändern. Und ich finde das ja auch schön, jetzt, dass wir das jetzt heute noch hinbekommen. Ja, wie gesagt, wer weiß, was nächste Woche ist, Martin? Wer weiß, was nächste Woche ist?
Ne? Genau. Jetzt sag mal kurz, was machst du, was hast du jetzt direkt vor? Ich weiß natürlich schon, aber ich find das toll, wenn du es auch nochmal erzählen könntest.
Du meinst an neuen Filmprojekten, oder?
Ja, auch so, was du
vorhast. Also fassen wir mal zusammen, weil wir waren ja gerade im Reisebereich. Wir haben dieses Jahr die wunderbaren Dirty Gravel Touren da. Wir haben ein paar, wir haben unsere, also dirty-gravel.com. Dann haben wir natürlich auch die Transost-Touren. D.com leitet auf selbe um.
Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Und dann haben wir natürlich unsere Rennen, den Mountainbike-Marathon in Dresden, kann ich sehr empfehlen. die Treibjagd im Dunkelwald, das Enduro-Rennen, Enduro-Rennen im Erzgebirge und dann im Herbst halt den Trümmercross, das Bundesliga-Rennen, Cyclecross. Genau, das sind so auf der Ebene, auf dem Reisebereich mit meiner Firma, dann machen wir andere, als Agentur halt unterstützen wir andere Veranstaltungen mit, wie zum Beispiel den Ironman in Dresden, das SZ-Fahrradfest hier, unterstützen aber auch Tourismusverbände bei Entwicklungen von Fahrradsachen, den Freistaat Sachsen. Der Freistaat Sachsen, ja, der will nämlich zu einer der Top-Fahrraddestinationen in Deutschland werden. Dafür stellen die Geld bereit. Ah,
ja, aber das freut mich.
Also tatsächlich steht das. Ja, das steht in der Tourismusstrategie des Freistaats Sachsens. Ja, ist eine der Säulen, quasi Sachsen zum Fahrradland mitzuentwickeln.
Macht auch Sinn, ist auch ein schönes Land.
Ja, und ich meine, da geht wirklich was, da geben sich viele, viele Leute sehr viel Mühe. Das Leuchtturmbeispiel ist natürlich das Stoneman, den es hier im Oberwiesental oben gibt. Und da gibt es auch viele andere kleinere Projekte. Da passiert extrem viel bei uns hier in Sachsen. Und genau, das ist so dieser eine Bereich, der Agentur- und Reisebereich. Und dann gibt es natürlich noch den filmischen Bereich. Das sind natürlich jetzt die zwei Filme rausbringen, den Kirgisistan-Film und dann das wird das größte Projekt sein mit dem Jonas Deichmann. Jonas Deichmann, das Limit bin nur ich. Und dann im Juni möchte ich tatsächlich mit dem dir bekannten Matthias Müller wollen wir zusammen die Tour Divide fahren. Das heißt, von
kurz,
Kanada.
Warte mal, Markus, Matthias Müller, für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist der Chefredakteur von der Bikebild. Hier in Hamburg und fährt gerade ganz viel Fahrrad. Und ich weiß jetzt natürlich auch, warum er das tut. Damit du ihn nicht abhängst.
Ich habe mir 8 Kilo angefuttert über den Winter. Er hat sich die wahrscheinlich runtergefahren. Mal gucken, welche Strategie dann aufgeht.
Trefft euch in der Mitte.
Genau. Und wir wollen die Tour Divide zusammenfahren. Und von Kanada über die Wasserscheide der Rocky Mountains bis nach Mexiko. Und das ist tatsächlich so ein Traum. Ich kannte die Tour Divide quasi vor all den anderen Sachen, ja, die es hier so gibt jetzt mittlerweile. Und das habe bin ja mal ein Jahr in den USA als Rennradprofi gefahren. Habe ein Jahr in den USA gelebt. 2008 in Los Angeles. Bin dafür ein Team gefahren. Und ich wollte immer wieder zurückkommen und bin seitdem, habe ich es nicht geschafft, meine Freundin in den USA zu besuchen. Und jetzt hat der Matthias mich gefragt, ey Markus, lass uns das doch zusammen machen. Du hast da jetzt toll. Also es ist auch ein Synergieeffekt, ja, von den Projekten der Vergangenheit. Und jetzt fahren wir das zusammen. So, Matthias hat mir heute erst gesagt, Markus, das schaffen wir in 20 oder 21 Tagen. Bin ich gespannt, sind 4.500 Kilometer. Ja.
Also ich habe mir das auch mal angeguckt. Ich würde jetzt so mit 24 Tage ehrlicherweise rechnen. So. Aber das ist ja fit. Vielleicht gab es jetzt Rückenwind in Hamburg, weshalb er so optimistisch ist. Keine Ahnung.
Du hast gesagt, Matthias trainiert. Ja,
ja, okay. Ja. Also sag mal, er fährt jeden Tag Fahrrad. Matthias, da kann man noch was machen, glaube ich. Aber das ist ja auch so eine lange Tour, ehrlicherweise. Das kommt.
Mal gucken, ob er das hört. Aber das ist ja das Schöne, also auch zum Beispiel jetzt bei der Bikebild, dass die da auch ganz aktiv sind. Und dann im Herbst, ja, jetzt sind wir mal, wollen wir natürlich nicht nur alles auf eine Marke einzahlen lassen. Im Winter dann möchte ich was mit dem Bike Magazin zusammen machen, mit dem Henry Lesewitz, das erzähle ich aber noch nicht. Das ist halt erstmal angeteasert. Also das sind zwei Bereiche, da steht auch noch nicht fest, ob es wirklich klappt, aber das ist so ein Wunsch von mir. Ja, wir reden ja über Visionen und man muss erst eine Vision haben, bevor es zu einer Mission wird und bevor es zur Tat wird. Und das würde mich sehr freuen. Und, genau, weil auch sportlich, ich bereite mich ja mit dem Matthias Müller die 4.500 Kilometer für eine Sache vor, nämlich das älteste Mountainbike-Rennen in Deutschland, der Erzgebirgs-Bike-Marathon, wird 30 Jahre alt, mit dem tollen Organisationsteam um den Albrecht Dietze. Und der hat uns eingeladen, also den Henry Lesewitz auch, mich auch, die EBM 300 zu fahren. Das heißt, normalerweise ist es ein 100 Kilometer Mountainbike-Rennen und er hat gesagt, Leute, ihr fahrt 10 Runden à 30 Kilometer und das fahren jetzt 50 Leute. Unter anderem der Henry und ich. Und dann werden wir uns das erste Augustwochenende eine 300 Kilometer Mountainbike-Schlacht liefern. Und oh, das ist natürlich ein Wording, was gerade nicht so zeitgemäß ist, aber
es wird auf jeden Fall eine Herausforderung.
Und letztes Jahr war es extrem schmutzig. Ja? 100 Kilometer im Regen, aber das war eine andere Sache. Ich musste alle Teile danach am Rad wechseln. Genau, das machen wir im August. Und dann mal gucken, ob dass wir dann im Herbst, dann im Winter dann noch was gemeinsam machen, ein größeres Filmprojekt auch. Und dann ist das Jahr schon wieder rum.
Im Oktober ist ja noch das Atlas Mountain Race, also nur...
Ich musste ehrlich sagen, das wir sind immer... Silk Road Mountain Race war super. Wie gesagt, waren für mich die härtesten 11 Tage, die ich je gefahren bin. Aber ich muss sagen, ich muss das jetzt nicht sofort nochmal machen. ich brauche noch ein Jahr, um das zu verarbeiten. Ja. Und aber du siehst, verrückte Sachen macht man trotzdem. Ja, ja. Die Tour de White wird auch anstrengend.
Das ist
aber
mega.
Aber ich denke, der Charakter wird da ein bisschen anders sein als beim Silk Road. So stelle ich mir das zumindest vor.
Ich bin gespannt, wenn ihr beide wiederkommt von der Tour Divide, dann melde ich mich hier schon mal zum Podcast an, weil das gehört auch noch auf meine Liste. Also nicht das Gespräch mit euch, das natürlich, aber mit Matthias wollte ich ja sowieso mal sprechen, wie das so immer ist. Ja. Ne? Wenn man hier in Hamburg wohnt, trifft man sich nie. Deswegen würden wir es dann nur machen und dann könnt ihr da mal von der Tour Divide erzählen. Das würde mich sehr freuen. Und wenn alles klappt, sehen wir uns am 15. Mai in Hamburg, wenn Jonas und du hier den Film präsentieren.
Genau. Ich glaube, das ist das Zeiss-Kino, oder? Ja.
Zeise.
Genau. Da sind wir.
Ich war ewig nicht mehr in Hamburg drin. Ich sehe keine Veranlassung, da hinzufahren. aber ich kann das dann mal tun, ja.
Super. Ja, genau. Gut. Also das ist ein recht rundes Bild, glaube ich. Auch wenn wir ein bisschen gesprungen sind.
Das ist ja immer so bei Gesprächen. Unser letztes Gespräch, was wir hatten in Kirgisistan, da waren wir auch zwischen DDR, Schlafsackherstellung in Görlitz von Yeti damals noch, Bergsteigen in der sächsischen Schweiz und dann haben wir uns über Melonen unterhalten oder so. Es war wieder alles durcheinander.
Aber das haben wir heute auch alles thematisiert.
Aber alles und das vor allen Dingen strukturiert, also von daher richtig super. Gut. Ich wünsche dir viel Spaß auf der Kollektiv, sehr viel Erfolg bei dem nicht stattfindenden Preview-Sneak auf den Film Kirgisistan. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt. Viel Erfolg bei den Premieren beider dann im Mai. Und ich hoffe, wir sehen uns. Komm pünktlich an und pass vor allen Dingen auf dich und die Menschen um dich herum auf, wenn du da in Kiew und sowas bist.
Wunderbar, machen wir. Genau. Gut. Danke dir, Martin.
Bis dann.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.